Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Gäste, die ihr anwesend seid, ich freue mich, dass ihr uns wieder begleitet. Herzlich willkommen, Daniel De Paola. Hallo.
Vielen Dank, freue mich wieder hier sein zu dürfen.
Wir haben ja das letzte Mal, und lasst uns gleich mal in medias res gehen, über das Helfersyndrom gesprochen und eigentlich so ein bisschen die erschreckende Herkunft für die eine oder andere Zuhörerin, worauf es beruht. Und wir haben eigentlich gesagt, wir setzen das so ein bisschen fort. Und Daniel, du hast mir ein paar Punkte geschickt, wo ich einfach überlege, was hat dich dazu bewegt, unter anderem diese Beziehung als Kind zu den Eltern da gleich mit reinzusetzen?
Ich habe tatsächlich nach unserem Podcast dann mich auch noch mal ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt und bin auf ganz interessante Dinge gestoßen. Spreche ich gleich auch noch mal drüber. Aber warum bin ich so darauf eingegangen? Es ist bei der Beschäftigung mit dem Buch und mit diesen ganzen Dingen ist es natürlich so, dass man sich zuerst auch erst mal mit sich selber beschäftigt und schaut, wie würde ich vielleicht damit umgehen? Ich bin nicht in dieser Situation, dass ich meine Eltern, ich habe noch recht junge Eltern, so dass ich also meine eigenen Eltern nicht bisher gepflegt habe und sie noch selbstständig sind. Aber ich habe mich gefragt, was würde das mit mir machen? Und warum würde ich bestimmte Entscheidungen treffen? Und da ist mir aufgefallen, dass ich persönlich ganz oft den Bogen einfach auch schlage zu meiner alten Beziehung als Kind zu meinen Eltern. Dass das total klar auch das in meiner Zukunft beeinflusst und wie ich mich heute entscheide für bestimmte Dinge. Oder dass wir auch in unserer Ehe darüber sprechen, wie würden wir damit umgehen, wenn wir einmal in einer Situation sind, wo einer von uns vielleicht Hilfe braucht. Und meine Frau zum Beispiel ist auch so ein Mensch, die ist wahnsinnig schnell in der Reaktion, wenn es jemandem nicht gut geht. Und ist also ganz schnell hilfreich zur Seite und hat da auch ein Gespür für. Und da habe ich natürlich auch hingeschaut, wie hängt das zusammen, wo kommt das her? Und das Thema Helfersyndrom ist ja tatsächlich noch gar nicht so alt, dieses Wort, dieser Begriff. Der ist so alt wie ich, habe ich festgestellt. 77 ist er entstanden. Und zwar ist das ein Autor, der Wolfgang Schmidbauer, hat damals ein Buch geschrieben und das heißt Die hilflosen Helfer. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat. Ich habe das noch nicht gehört und ich werde das lesen, das Buch, weil es mich sehr interessiert. Und der Herr Schmidbauer hat diesen Begriff das erstmalig eigentlich geprägt, dieses Helfersyndroms. Und das hat natürlich alles so seine Berechtigung, aber ich denke, dass er der Ursache, warum Helfersyndrom und wo kommt das her, auf den Grund gehen wird. Und genau, jetzt nochmal zu deiner Frage, Ralf, warum habe ich das im Buch so, also ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so explizit im Buch thematisiert, so wie wir das letztens auch im Podcast besprochen haben, sondern das hat sich auch erst in den Jahren darauf und danach, nach dem Buch, immer mehr auch gezeigt. Und ich benutze das oftmals in meinen Coachings und auch in den Gesprächen, in den Beratungsgesprächen, dass ich eben sehr darauf eingehe und frage, schau mal hin, warum bist du so? Warum reagierst du so? Warum machst du das? Ja, einfach auch selbst darauf zu kommen. Ich sage also nicht, das und das ist Schuld oder das und das, die und die Zusammenhänge, sondern die meisten kommen dann auch selber ein bisschen darauf. Genau.
Daniel, ist es nicht so, dass wir auch generell diese Fürsorge für andere immer positiv sehen? Ich meine, du sprachst auch gerade, dass er dich sehr, wie deine Frau damit umgeht. Für mich ist es teilweise auch ein Bild, ich sehe das bei uns, bei meiner Frau und mir, wir haben völlig unterschiedliche Einstellungen, was auch Familie angeht. Ja, meine Frau ist eher nah dran und ich bin derjenige, der nicht, ja, ich würde sagen, nicht weiter weg ist, aber mehr Freiraum lässt und wenn du auf mich zukommst, kriegst du jederzeit Hilfe. Ich helikoptere aber nicht. Ja, weil mich das immer selber genervt hat. Ich glaube, das spielt da aber auch mit rein, oder?
Also, ich kann das gut nachvollziehen. Das ist bei uns ähnlich. Ich bin auch eher so ein bisschen distanziert und was ich so brauche, ist manchmal so, ich möchte deine Hilfe. Also, dass man mir das sagt. Ich möchte, dass du mir so hilfst und ich brauche jetzt das. Natürlich habe ich auch als Coach gelernt, dass es nicht sinnvoll ist, jemandem zu helfen, wenn er nicht sagt, dass er die Hilfe braucht. Ne? Weil das, wir kennen vielleicht alle das Bild von dieser älteren Dame, die an der Straße steht. Und dann kommt einer, nimmt sie in den Arm und zerrt sie über die Straße und die wollte aber gar nicht über die Straße, die hat auf den Bus gewartet. Ne? Also so dieses aufgezwungene Hilfe, weil wir denken, die Hilfe ist jetzt gerade richtig und wird gebraucht. Ne? Also da sind wir schon sehr, sehr unterschiedlich und auch unterschiedlich geprägt. Und ich würde sagen, es ist gut, wenn in einer Beziehung, in einer Ehe, in der Familie auch unterschiedliche Sichtweisen da sind, um sich auch gegenseitig auch darauf aufmerksam machen zu können. Was du aber nicht ändern kannst, Ralf, ist deine Frau, die eben diese Sichtweise hat. Ich glaube, dass man sich unausgesprochen dabei ergänzen kann. Und nur in Situationen, wo das vielleicht hakelt, wo vielleicht deine Frau sagt, ja, wieso siehst du das denn nicht so wie ich? Ja, oder so, ne? Also ich sehe das doch auch, dass da Hilfe gebraucht wird, dass man sich dann auch nochmal erklären kann und sagen kann, du, ich brauche einfach also sag mir einfach, wie ich helfen kann. Das brauche ich, ne? So.
Also ich bin da völlig bei dir, weil mir geht es oft so, ich habe das aus meiner eigenen Sicht. Mir ging es ja auch schon mal gesundheitlich sehr schlecht. Aber mich haben also immer diese Menschen genervt, die meinten, sie helfen mir und die mich dann schon mal mit den freundlichen Worten, aber heute siehst du wirklich nicht gut aus, begrüßt haben, wo ich sagte, ja, dass ich, Entschuldigung, scheiße aussehe, weiß ich selber, ich habe heute früh in den Spiegel geguckt. Ja? Oder die einem was zukommen lassen wollten, wo ich immer sage, ich glaube, man muss manchmal auch kein schlechtes Gewissen haben, um mal abzuwarten. Ja, ich habe gesagt, der eine ist sehr empathisch in dieser Hilfe, wobei ich sage, mir war es dann manchmal zu viel. Und ich glaube, diese Dosis zu finden, ich weiß nicht, du hast da auch so einen Punkt mehr geschrieben, Geschwister oder Einzelkind. Ich habe das früher oft um die Ohren gehauen gekriegt. Wenn ich irgendwie reagiert habe, dann hieß es immer, ja, du bist der Einzelkind, du musst dich hier um die was kümmern. Man hat sich ja um die gekümmert, wo ich mir dachte, woher wisst ihr das? Das ist vielleicht normal so, aber bei mir war es anders.
Kommen natürlich auch ganz viele Vorurteile immer wieder mit rein. Und wie entstehen solche Vorurteile? Natürlich, weil vielleicht ein größerer Bereich so reagiert, aber es gibt auch immer die anderen. Also wenn wir jetzt sagen, Erstgeborener, Mittlerer, Kleiner und so weiter, ja, wir kennen diese Sachen alle. Und viele sagen dann, ja, stimmt, passt, aber es gibt eben auch einige und auch viele teilweise, die sagen, nee, trifft auf mich gar nicht so zu, ist bei uns nicht so, ist bei uns anders. Ich habe zum Beispiel, ich habe noch eine jüngere Schwester und als Großer habe ich quasi meiner jüngeren Schwester immer den Weg freigemacht. Das heißt also, alles, was ich erkämpft habe, das hat meine Schwester dann so gekriegt. Ja, und das ist halt zum Beispiel so eine Aussage, die ich von vielen älteren Geschwisterkindern höre. Ja, die sagen, ja, es ist nicht einfach. Und tatsächlich hat auch meine große Tochter das ähnlich erlebt und erleben müssen, dass sie halt für vieles kämpfen musste, für sich und ihre Geschwister, die kriegen das so. Ne? Die haben das gar nicht mehr so schwer. Und es ist aber auch innerhalb dieser Familien oft so. Es kommt immer darauf an, wie sind die Eltern? Wie ist die Konstellation überhaupt? Alleinerziehend, beide Eltern, ist es intakt? Hat man Großeltern gehabt, auf die man zurückgreifen konnte und so weiter? Es gibt so viele Dinge, die beeinflussen dann die Entwicklung. Und was ich zum Beispiel jetzt habe, ist, was mich prägt, auch heute in Bezug auf meine Eltern, ist beispielsweise das Thema Charme. Ja, also ich habe meine Eltern nie unbegleitet gesehen. Ne? Das ist einfach so etwas, da bin ich so groß geworden. Das ist kein Thema gewesen. So. Ja, und ich sehe aber auch heute genauso, wenn ich in die Sauna gehe, Familien, die ganz normal damit umgehen und die mit ihren Kindern in die Sauna gehen. Ja, also eine ganz andere Voraussetzung, was das Thema anbelangt. Und wenn es dann in die Pflege geht, gehe ich natürlich mit meinen Alten, obwohl ich heute anders denke, ich gehe in die Sauna und ich habe kein Problem damit, andere Menschen nackt zu sehen, ist es aber so, dass ich bei meinen Eltern das als komplett übergriffig empfinden würde, wenn ich da jetzt sagen würde, ja komm, ich habe damit kein Problem, ich pflichte dich jetzt und ich wasche dich.
Also ich
Ja?
muss da gebe ich dir, Daniel, vollkommen recht. Bei mir ist es selber so gegangen. Als ich das erste Mal meine Mutter badete, war es mir schon etwas mulmig, um das mal ganz höflich auszudrücken, weil du in eine Intimität kommst, Stellen zu waschen, wo du sonst nicht mal daran denken würdest, überhaupt in die Nähe zu kommen. Und das schon gar nicht bei deiner eigenen Mutter oder bei deinem eigenen Vater, was dann völlig verrückt ist. Ja, wo ich aber einfach sagte, das ist so, das ist lustig, das fiel mir bei fremden Menschen immer leichter. Ja, weil ich hatte Distanz. Das ist es, glaube ich, oder?
Ganz genau, das ist es auch. Weil du hast einen eigenen Umgang damit in deinem Leben gefunden, mit diesem Thema. Und wir sind ja dann jetzt nicht mehr zu Hause. Wir sind ausgezogen, wir führen unser eigenes Leben und haben unsere eigene Entwicklung, die nicht mehr Eltern geprägt ist, sondern die ist dann geprägt von den Partnern, die ist geprägt von dem Umfeld. Und das ist völlig anders als die Entwicklung, die die Eltern in der gleichen Zeit auch nehmen, ne? Und ich glaube, dass es da einfach total wichtig ist, dass wir innerhalb der Familien eine Gesprächskultur entwickeln, die auch so ein bisschen noch in den Kinderschuhen steckt, aber es gibt eine Veränderung, die wir auch beeinflussen können als die nächste Generation, wo wir sagen können, du pass mal auf, ich weiß, es ist euch nicht angenehm, aber wir müssen über diese Dinge sprechen. Ich möchte gerne wissen, wie gehst du damit um? Wo sind deine Grenzen? Was wünschst du dir, wenn du mal das nicht mehr ausdrücken kannst oder wenn du, ne? Also ich kann es nicht wissen und das ist auch immer etwas, was ich mir auch auf die Fahne schreibe, wo ich meinen Eltern sage, wir haben viele Jahre zusammengelebt, aber kennen wir uns eigentlich?
Da hast du vollkommen recht. Das ist für mich auch immer interessant, ob das Freundeskreis und Familienkreis ist. Manchen gehe ich fürchterlich auf den Senkel, weil ich sage, lass uns mal drüber sprechen, wie ihr das gerne haben wollt. Was habt ihr eigentlich vor? Wollt ihr eigentlich ins Heim? Was redest du jetzt über das Thema? Das ist doch viel zu früh. Habe ich gesagt, nee, ich würde sagen, das ist fast schon zu spät. Weil, wenn ich die Laufzeiten sehe, und das ist aber auch so ein Punkt, wo ich manchmal sage, so ein bisschen gesunde Distanz zu einem Menschen, der plötzlich sich völlig verändert. Ich habe das bei meiner Mutter erlebt. Gut, meine Mutter, ich hatte immer ein leicht gestörtes Verhältnis zu meiner Mutter und habe mir gesagt, das ist eigentlich, Entschuldigung, man sagt das ja immer, aber nicht unbedingt ein guter Mensch. Hatte aber auch seine Prägung erfahren. Nur die mutierte mit 80, 90 eben durch ihre Demenz in die Gewalttätigkeit. Also, man muss so ein Beispiel nehmen. Ich kriegte mal einen Anruf von der Polizei, ob ich denn nicht nach Kuba kommen könnte zu meiner Mutter. Ich war gerade erst weggefahren. Die Polizei stünde vor der Tür und sie würde sich mit ihrer Pflegerin, meine Mutter war damals 90, die Pflegerin war Mitte 60, Schlachten liefern. Die Polizei traute sich nicht rein. Hat sich im Endeffekt auch als solches entpuppt. Und meine Mutter hat dann wirklich. Ich musste sie von zu Hause rausnehmen und ich war froh, dass ich das distanziert tun konnte. Daniel, das hört sich, weil ich habe gesagt, wenn du dann anfängst, nur noch mit Gewissensbissen zu arbeiten, wo ich einfach zugeben musste, und mir hat damals die Chefin der Pflegeabteilung, die meine Mutter mobil versorgt hat, mal gesagt, sie müssen loslassen. Sie müssen den Mut haben, loszulassen. Das hat nichts damit mit distanziert zu tun. Oder wollen sie sich selber umbringen? Und das war ein relativ krasser Satz und ich musste ganz ehrlich sagen, ja, ich muss auch mal an mich denken. Ja, und ich hab, du musst dich, glaube ich, auch davon lösen, was sagen die anderen über dich? Weil die zerreißen, Entschuldigung, dass ich so offen sage, zerreißen sich jedes Mal oder sie tun es nicht.
Es
Egal, was du tust, oder?
ist eine Herausforderung, herauszufinden, welcher Ratschlag, der kommt. Das war ja auch ein Ratschlag. Lass los. Und so weiter, ja, das ist ja auch ein Rat, der von außen kommt. Was ist denn jetzt das Richtige für mich? Und ja, es kommen ja viele ungewünschte, unerbetene Ratschläge ins Leben. Und Ich denke, dass wir aber auch immer darauf schauen, und das ist auch tatsächlich ein Teil in meinem Buch, dass wir schauen, hat dieser Mensch, der mir jetzt gerade den Ratschlag gibt, eine gewisse Kompetenz in diesem Bereich. Das heißt also, wenn jemand 5 Kinder hat und er erzählt mir was über Erziehung und wie das am besten funktioniert und so weiter mit Kindern, alles unter einen Hut zu bekommen, dann höre ich diesem Menschen zu. Wenn ich sehe, okay, die haben da irgendwie, machen die auch was richtig und die haben noch eine intakte Beziehung und so weiter. Also hör diesem Menschen mal zu, das könnte dir helfen. Wenn jetzt aber einer kommt, der keine Kinder hat und der selbst ein Einzelkind meinetwegen ist und aber auch alleine lebt meinetwegen und kommt dann zu mir und gibt mir einen Ratschlag, dann ist man sehr schnell geneigt zu sagen, da höre ich jetzt nicht zu, weil der kann es ja gar nicht wissen oder diese Person kann es ja gar nicht wissen. Ja. Ich denke, dass aber gerade in diesen Situationen in Bezug auf Pflege der Eltern und so weiter, das sehr, sehr wertvoll ist, wenn wir den Menschen, die da Erfahrung haben, ein Ohr schenken und denen auch zuhören und auch hinschauen können, könnte das für mich der richtige Weg sein. Und ich habe so auch schon vielen Menschen auch in ihrer Situation die Augen öffnen dürfen und können, weil sie aber auch gesagt haben, den Hilferuf ausgesendet haben und ich diese Hilflosigkeit nicht nur wahrgenommen habe, sondern eben auch erkannt habe und wahrgenommen habe, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, was ich jetzt tun soll. Ne?
Ich glaube, manchmal, du warst wahrscheinlich auch schon mal in der Situation, wo du sa dann sagen musstest, ich musste denen jetzt mal die Augen öffnen. Ja,
Ich
weißt du?
natürlich auch gemacht, aber auch da würde ich jetzt schon wieder fast sagen, das war bevor mir bewusst war, dass es wichtig ist, dass mein Gegenüber diese Hilfe einfordert. Also irgendwo entweder verbal oder nonverbal mir zeigt, ich bin hilflos, ich brauche Hilfe, ich nehme Hilfe oder vielleicht ist man auch in der Situation, ich nehme jede Hilfe an. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich habe aber auch in meinem Leben schon Situationen gehabt, wo ich Hilfe gebraucht hätte, ich aber gar nicht bereit war, Hilfe anzunehmen. Wo ich gedacht habe, ich will jetzt erstmal meine Ruhe, ich will meine eigenen Erfahrungen haben, ich will erstmal probieren, wie gehe ich jetzt damit um? Wie geht der Daniel damit um? Ne? Bevor ich jetzt irgendwelche Ratschläge nehme. Manchmal hast du auch zu viele Ratschläge, dass du gar nicht weißt, was ist denn jetzt der Richtige. Und dann musst du auch deinen eigenen Weg erstmal gehen und versuchen, die Situation mit dem Wissen und mit den Erfahrungen, die du bis dahin hast, einfach zu lösen und zu schaffen, zu bewältigen. Ja.
Weil das war eigentlich, das müssen fast auf meine Situation, die ich vorhin beschrieb, ne, hätte ich die Chefin der AWO, der Altenpflege, nicht gehabt, die mir sagt, Sie müssen jetzt loslassen. Ich habe das Problem gesehen. Ja, und wer mich kennt, die beiden Damen, die hier sind, kennen mich schon länger, wissen, dass ich eigentlich schon Probleme sehe und ich sie auch anpacke. Aber das war dann mir einfach zu nah. Es ist, wenn es ein Mensch ist, dem du sehr eng zugewandt warst und Mutter ist sowas oder Mann und, dann fällt es natürlich immer schwerer. Und das erscheint manchmal auch der Umwelt nicht logisch. Ja, und das ist das, wo ich immer sage, dann darfst du aber auch den Mut haben, ich glaube, dazu zu stehen und dies zu tun. Aber ich denke, du musst auch zulassen, dass dann andere sagt, du passt, aber pass auf dich auch auf.
Ja, genau. Und das ist mein Lieblingsbeispiel immer und das passt auch in der Regel. Ihr seid alle schon mal geflogen im Flugzeug. Ja, dann gibt es ja am Anfang immer die Sicherheitseinweisung, wo man so mit halbem Ohr schon nur noch zuhört. Und da kommt jedes Mal dann die Information, dass bei Druckabfall in der Kabine dann diese Masken von der Decke fallen. Und dann kommt ein entscheidender Satz. Und der Satz ist: Setz dir zuerst die Maske auf, bevor du anderen hilfst. So, und da versetze ich mich immer in die Lage einer Mutter, die neben ihrem Kind sitzt oder neben ihren Kindern sitzt und die diesen Satz hört und die mit Sicherheit, mit großer Sicherheit denkt, wenn das wirklich passiert, also die wird ihre Probleme haben, das genauso zu tun. Die will nämlich immer zuerst ihren Kindern helfen, bevor sie sich selber hilft. Das ist einfach so drin. Aber deswegen wird es auch immer wieder gesagt, weil was hilft es denn? Wenn ich selbst keine Luft mehr kriege, dann kann ich meinen Kindern nicht mehr helfen. Ja? Das heißt also, ich muss zuerst dafür sorgen, dass ich helfen kann. Diese Information, die ist immer wichtig für Pflegende, für die, die helfen und die oftmals, oder anderes Beispiel, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und ich sehe jemanden, der mittellos ist und ich gebe dem etwas Geld. So, wenn ich, ich sag mal, die Ausstrahlung habe, so aussehe, als hätte ich was und gebe dem was, dann ist das in Ordnung, auch für diese Person, die dort sitzt. Aber wenn ich jetzt selbst ein Bettler bin und man mir ansieht, dass ich nichts habe und ich gebe diesem Menschen was, dann macht das auch was mit diesem Menschen, der da sitzt. Ja, weil der bekommt von dem Mittellosen etwas. Eigentlich habe ich nichts und habe für mich selber nicht genug und gebe aber noch was ab. Und das ist das, was oftmals auch zu schwierigen Situationen in der Pflege führt, weil die Menschen, die Hilfe bekommen, merken, dass die andere Person eigentlich gar nicht die Möglichkeiten hat, dass sie selbst überfordert ist, dass sie keine Zeit hat, dass sie im Stress ist und so weiter und nimmt deswegen die Hilfe gar nicht gerne an, muss sie aber annehmen, weil sie hilfsbedürftig ist.
Ich denke, du hast da ein spannendes Thema angesprochen. Wenn man im Moment verfolgt, ob es die Pflegeberufe in den Kliniken sind oder in den Altenheimen, dass genau die psychischen Belastungen sprunghaft ansteigen. Ja, das ist einerseits die Menge, das ist andererseits der Mangel der Arbeitskräfte. Und den Mangel der Arbeitskraft bist du als Zuhausepflegender ja sowieso ausgesetzt, weil du hast da keinen Schichtdienst, nicht? Also, ich heiße zwar mit drei Freunden Ralf, Peter, Walter, aber es ist trotzdem immer einer, weil ich kann ja den Ralf in die Frühschicht, den Peter in die Mittag und den Walter in die Abendschicht schicken. Das ist leider keine Abwechslung. Aber das, ihr lacht, aber ich glaube, manchmal stellen sich die Leute vor, und du hast ja auch nur ein Kontingent an psychischer und physischer Kraft.
Natürlich. Und es ist ja so, wenn wir Mutter, Vater werden, wenn wir Eltern werden, dann beschäftigen wir uns zwar vorher damit, aber wir gehen in keine Schule, wo wir ausgebildet werden zu Eltern, wo man uns sagt, so funktioniert's und da musst du drauf achten und das machst du so richtig, sondern wir werden Eltern und müssen unseren Weg gehen und müssen unsere Erfahrungen machen, sind beeinflusst von unserer Kindheit und so weiter. Und all das nehmen wir dann wieder mit in die Erziehung unserer Kinder mit rein. Und es bringt eigentlich nur uns die Erfahrung immer weiter und bringt uns von der einen Erkenntnis zur nächsten. So. Und wie schön wäre das, wenn wir ausgebildet würden zu Eltern, würden wir wahrscheinlich andere Fehler machen, weniger Fehler machen vielleicht auch, aber das gibt es nicht. Ich habe damals bei meinem Sohn, habe ich einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder gemacht, zum Beispiel, weil ich nicht wusste, wie helfe ich meinem Kind, wenn das mal in eine Situation kommt, wo die Emotionen viel größer sind als alles andere. Das Gleiche passiert ja uns auch, wenn die Eltern pflege- und hilfsbedürftig werden. Da kommt auch keiner und bildet uns vorher aus und sagt, du psychisch musst du so damit umgehen und lass mal los und mach dies und jenes, sondern wir müssen das genauso irgendwie erstmal die Situation begreifen, müssen uns schütteln und machen irgendwie das Beste draus. Und das Schöne ist, dass es eben so Möglichkeiten gibt, wie jetzt so dieser Podcast, wie vielleicht mein Buch und so weiter, wenn man da drüber stolpert, wo man so ein paar Dinge an die Hand bekommt, wo man so sagen kann, ja, danke, das versuche ich mal. Ne? Vielleicht ist wirklich der Weg ein besserer. Aber wenn, wie viele sagen, die in der Situation stecken und bekommen mein Buch und sagen, ich habe jetzt alles Mögliche, aber keine Zeit zum Lesen. So, deswegen das Schöne, vorbereitend. Auch mal mit den Eltern sprechen, wenn sie noch 10 Jahre vorher sind. Also, ne, wenn sie Mitte 60 sind, in Rente gehen und sagen, so, pass mal auf, das ist jetzt der nächste Lebensabschnitt. Wie sieht der Lebensabschnitt aus? Wie stellst du dir das vor in 10, 20 Jahren? Wo willst du da sein? Wie willst du dich fühlen? Wo siehst du dich da? Ne? Oder wo seht ihr euch da?
Ja, ich finde es vor allem so prickelnd. Ich habe das erlebt, wie du ja weißt, bin ich auch in der Interessenvertretung 50 plus, wo wir in Kloster Banz bei der Hans-Seidel-Stiftung ab und zu Vorträge halten, und habe nachher auch mit Älteren erlebt. Das Komische ist, es geht fast ausschließlich immer um finanzielle Probleme. Und wo ich sage, das klingt jetzt blöd, finanzielles kann ich relativ gut oder zumindest kann ich lösen. Das ist was anderes, das ist eine Kausalität. Das kann ich entweder so regeln oder so, oder ich weiß, ich kann es so eben nicht regeln. So. Ich glaube, dass all das, was psychisch auf uns zu weit, weit schwerwiegender ist, worüber wir uns aber nicht kümmern, weil es nicht so greifbar ist. Das eine Problem ist ja wirklich fassbar. Oder habe ich einen Rollator, habe ich keinen. Aber all das, was diese weichen Faktoren, die dich mit der Zeit belasten, die dich zuschütten und unterdrücken, da reden wir gar nicht drüber. Und ich bin wirklich, und das möchte ich vielleicht an der Stelle, wenn die Menschen den Podcast hören, kommen Sie ruhig mal rein. Sie dürfen auch gerne immer Fragen stellen, weil ich glaube, diese Unaufdringlichkeit, wir wollen nicht unbedingt zu Ihnen nach Hause kommen. Haben Sie keine Angst. Weder Daniel kommt noch ich kommt, keine Angst, wir bleiben hier. Aber Sie dürfen zu uns kommen und nutzen Sie es doch einfach mal, das eine oder andere zu fragen, auch immer für Anwesende, weil ich sage, es hilft manchmal, andere Sichtweisen auch nur zu hören und mal einen Anschub zu kriegen. Ich weiß nicht, wie du siehst, Daniel.
Auch da ist ja der Ausgangspunkt, also toll für diese Ermutigung und das ist total wichtig, aber ganz genau keine Angst davor haben, Fragen zu stellen, keine Angst davor zu haben, nicht kompetent in diesem Bereich zu sein. Ja? Wir haben oft das Gefühl, wir müssen es können, wir müssen alles wissen, wir müssen das irgendwie rocken, wir müssen das irgendwie schaffen und keine Schwächen zu zeigen. Ja, das ist ganz häufig von denen, die sich auf der Hilfeseite sehen, die haben so das Gefühl, von denen wird diese Kompetenz per se erwartet, sondern es geht da wirklich darum, auch zu sagen, ich habe jetzt hier gerade Defizite, ich habe hier überhaupt gar keine Erfahrung, ich habe mich mit dem Thema noch nie beschäftigt, hilf mir doch bitte mal. Kannst du, oder welche Möglichkeiten gibt es? Wo kann ich meine Fragen loswerden? Wo kann ich hingehen? Und dieser Berg ist ja riesengroß, der da ja erstmal ist. Und wo fange ich denn jetzt an? Und dann fange ich an, erstmal das Finanzielle und das alles zu klären natürlich. Und ganz am Schluss kommen dann vielleicht so die psychologischen Dinge, die Soft Skills oder wie man auch immer das nennen will, wo man dann mal wieder hinschaut und sagt, also ich fühle mich jetzt permanent so schlecht und wenn ich weiter so mache, man fühlt das ja, man weiß das ja auch irgendwo, dann geht das nicht gut. Aber dann kommt direkt das nächste Problem um die Ecke, was gelöst werden will. Da muss ein Pflegebett organisiert werden, dies, das, jenes. Und zack, ist es wieder weg. Ist es wieder in Vergessenheit geraten. Und man kümmert sich wieder nicht um sich selber, sondern man ist froh, hat wieder was gelöst, hat wieder was gemacht. Aber die Entwicklung geht ja weiter. Und wir halten der Entwicklung nicht mehr Schritt. Deswegen toll für diese und wichtige Botschaft auch auf. Also die Hilfe, sich auch zu holen und vor allen Dingen, und da kommen wir wieder zum Beginn dieser halben Stunde, zu zeigen, zu sagen, ich brauche Hilfe. Ja, das Bereitschaft zu zeigen, auch Hilfe anzunehmen und das in Bezug auf die Helfer vor allen Dingen. Ja, weil denen sieht man das häufig auch gar nicht an. Nach außen hin stark und man sieht die Muskeln und keiner, also alle denken, das schafft die schon, das schafft er schon. Ne? Sondern wirklich zu zeigen, okay, das habe ich jetzt alles schon geschafft und jetzt brauche ich mal was, jetzt brauche ich mal Hilfe. Ne? Genau.
Hast du denn noch was für uns aus deinem Buch vorbereitet, bevor,
Ja.
beziehungsweise was ich auch zwischendurch gerne einlade, die beiden Anwesenden, gibt es von euch Fragen? Möchtet ihr gerne was wissen? Noch sind wir da. Ich habe die Mikrofone sogar freigeschaltet. Also jetzt darfst du uns was husten, Susanne.
Ich gebe mir Mühe nicht. Was ich mir vorher wirklich überlegt habe, weil bei mir in der Familie oder bei uns in der Familie ist es wirklich so, dass meine Mutter zwar noch selbstständig ist, alles gut klappt, aber sie ist über 80. Irgendwann will sie das Haus abgeben und da ist jetzt wirklich das Thema, wird jemand von uns mit ihr bereit sein, quasi zusammen pflegen, zusammen wohnen und dann später vielleicht auch pflegen oder nicht? Und ich finde auch das Thema ganz, ganz schwierig. Gerade auch, wenn vielleicht die Bereitschaft, aus welchen Gründen auch immer, nicht da ist, das rüberzubringen und sagen, du, eigentlich sehe ich es nicht.
Genau, das ist wahrscheinlich gleichzeitig die Frage, wie man das machen kann, ne? Das Thema
Vielleicht.
Nein sagen, ne, ist ein nicht nur abendfüllendes Thema, sondern das kann ein Wochenseminar füllen. Nur alleine das kleine Wörtchen Nein. Wie kann ich das machen? Wie kann ich mich abgrenzen und so weiter? Und ich glaube, das ist, wenn man das bis dahin vielleicht auch innerhalb der Familie nicht so praktizieren konnte, diese Offenheit, diese Klarheit, dann ist das ein großes Problem. Und das führt unweigerlich zu Missverständnissen dann auch auf allen Seiten irgendwo und Reaktionen, die man vielleicht zum Teil erwartet hat oder auch eben nicht. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Helfer, diejenigen, die Kinder, dass die im Vorfeld ihre Grenzen definieren. Und dass sie ganz klar wissen, das ist, bis dahin kann ich gehen und was danach kommt, das geht nicht. So, und dann aber nicht nur mit diesem Nein, mit dieser Grenze dann in dieses Gespräch zu gehen, sondern auch mit Lösungsvorschlägen. Und zu sagen, du bis dahin, das kriegen wir hin. Und in dem Moment, da brauchen wir Hilfe. Da müssen wir gucken, wer uns diese Lücke füllen kann. Wer das machen kann, weil ich kann es nicht. Ne? Oder wir können es nicht. So. Und dann müssen wir Lösungen finden. Und dann ist es wichtig, wenn jetzt nicht Demenz oder irgendwie andere Sachen sind, bezieht die Person mit ein und lasst sie auch, gibt ihr auch Möglichkeiten, darüber nachzudenken und nach Möglichkeiten, nach Lösungen zu suchen. Und dann gemeinsam eine Lösung zu finden, wie das gemeistert werden kann. Aber wirklich auch wichtig, vorher die eigenen Grenzen zu definieren. Dann in einem Gespräch zu erklären und auch zu zeigen und dann aber auch Lösungen anzubieten, wie es gehen kann. Ist das hilfreich, Susanne?
Ja, es ist hilfreich. Für mich ist einfach noch eine Frage danach, weil das Gespräch hat schon stattgefunden. Ein Stück weit wurden die Grenzen aufgezeigt. Die Frage ist, wie gehe ich dann mit meinen Gefühlen rum, weil mache ich mir nicht auch Vorwürfe? Wird das nicht auch erwartet?
Hat man dir Vorwürfe gemacht?
Nicht in verbal, aber nonverbal denke ich schon.
Damit liegt man oftmals falsch.
Okay.
Also, ne, nicht,
Ich wollte gerade über Interpretationen reden. Die
ja,
sind
ganz genau.
gefährlich. Offen drüber reden dürfte besser sein. Ich weiß nicht, wie du siehst.
Genau. Also es gibt die Geschichte mit dem Nagel und dem Hammer. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Es möchte einer ein Bild aufhängen, der hat den Nagel, aber keinen Hammer. Hat aber einen Nachbarn, der den Hammer hat. Ne? Du nickst, Susanne, du kennst das, ne?
Ich kenne sie immer.
Und der steigert sich in ein Szenario rein und denkt so, der war ja gestern schon komisch zu mir. Und wahrscheinlich kann er mich gar nicht leiden und ob der mir den Hammer überhaupt gibt. Und irgendwann schlussendlich nach seiner Denkreise klingelt er beim Nachbarn und sagt, behalten Sie doch Ihren blöden Hammer. So. Weil, ne, er denkt, der kriegt ihn eh nicht. So, das ist oft nur der Kopf. Ja, das schlechte Gewissen, das bohrt, aber oftmals gibt es dafür eigentlich gar keinen Grund. Offenheit, Klarheit. Und wenn die vielleicht von der anderen Seite nicht so kommt, sei du aber klar. Ne? Und vielleicht kommt auch irgendwann mal, und manchmal ist auch Wut oder Streit, ja, ist oftmals eine Tür zur Klarheit. Ja, also Wut. In der Wut wird oft die Wahrheit gesagt. Das heißt also, wenn es mal zu einer Eskalation kommt, dann weißt du auf jeden Fall, wie dein Gegenüber denkt. Ja.
Nee, ist gut, danke.
Ja, gerne.
Also ich möchte dazu auch noch gerne etwas sagen. Also mir spricht das Ganze aus dem Herzen, weil ich habe das selber erlebt. Ich wäre froh gewesen vor 15 Jahren, ich hätte solche Sachen gehört, weil ich habe meinen Mann, der sehr krank ist, und ich habe ihn 12 Jahre lang gepflegt, bis ich auch nicht mehr konnte. Und es ist schwierig, ja. Und das schlechte Gewissen, die Scham, und man sollte die Leute denken und überhaupt. Und bei vielem muss man dann sagen, steht man schlussendlich trotzdem alleine da. Und die guten Freunde sagen einem immer wieder, tu es, mach es und du kannst es einfach nicht, bis du an einen Punkt kommst, wo du sagst, jetzt ist Ende Gelände. Und wenn du dann auch von den Fachleuten später, also mein Mann ist jetzt seit 3 Jahren im Heim, hörst, wie haben die das geschafft, so viele Jahre, 24 Stunden, 7 Tage. Und was sie geleistet haben, ist viel. Und von deiner Umgebung oder Familie hörst du das eher weniger. Auch finde ich ganz wichtig das Gespräch, das du angesprochen hast, das man vorher führen sollte. Aber ich denke mir vielfach auch, wenn du in der Situation bist, ist sich niemand ganz genau bewusst, was einem wirklich erwartet. Also ich denke gerade, auch bei den Kindern, die sagen dann schon, ja, ich helfe dir schon, aber schlussendlich hat jeder sein Leben und du stehst dann irgendwie alleine da und das ist sehr schwierig. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt diesen Schritt vor 3 Jahren gemacht und ich bin heute sehr froh, dass ich ihn getan habe, weil ich weiß nicht, ob ich dann heute noch hier wäre, weil es irgendwann geht es einfach nicht mehr und wird ja nicht mehr gesund, es wird immer schlimmer.
Genau. Es ist halt so, das schlechte Gewissen ist oft stärker und hat das Übergewicht. Und dann macht man ja auch immer weiter, weil ja auch immer noch auf der anderen Seite das Prinzip Hoffnung ist. Und Hoffnung und schlechtes Gewissen führen dazu, dass man auch immer wieder bereit dazu ist, über seine Kräfte hinauszugehen. Und was wir halt mit solchen Möglichkeiten wie mit einem Podcast oder auch mit Beratungen schaffen können, ist einfach zu sagen, schau auf dich, schau mal, wie viel Kraft du hast. Und du weißt zwar nicht, was kommt, aber du bestimmst, wie weit du gehen kannst im Vorfeld. Und dann eben auch miteinander zu sprechen und zu sagen, ich weiß, dass ich auch mal eine Zeit lang zu mehr fähig sein werde, als jetzt ich mir gerade vorstellen kann. Aber das darf natürlich kein Dauerzustand werden. Meine Grenze ist eigentlich hier und ich kann auch durchaus eine Zeit lang dahin gehen. Aber das ist nicht das, worauf wir die Zukunft aufbauen können. Ja, und das ist eben auch das Leben, dass ja in der Regel auch immer wieder noch neue Sachen dazukommen, die man vorher auch gar nicht wusste, wo man weiß, ach, jetzt muss ich das auch noch klären und das kostet ja jetzt auch noch und hier muss ich drauf achten, was vorher gar nicht einem bewusst war. Und das kommt dann noch, wenn ich eh schon im roten Bereich bin, noch oben drauf. Und der Motorschaden ist dann einfach vorprogrammiert. Ne? Bei einem Auto wissen wir das, dass wir dann vom Gas gehen müssen. Für uns selbst tun wir das nicht. Ja.
Klasse. Also vielen Dank.
Ich glaube einfach auch, was uns oftmals passiert, Ruth, Susanne, Daniel, dass wir vergessen, dass nicht nur der, den wir pflegen, älter wird, sondern wir dummerweise dabei auch. Ja, man bleibt dann so in dem Kontinuum, dass ich plötzlich stehen, ja? Weil man sagt, ja, das schaffe ich schon. Ja, aus der Situation, die ich jetzt habe, schaffe ich das schon. Ja? Und was ich glaube, was auch relativ bitter ist in den Gesprächen, Susanne, das habe ich ja auch oft gemerkt, dass man einen für sich, manchmal in der Familie zwar viel redet, aber ob man sich wirklich kennt und ob man sich wirklich die Wahrheit sagt, das vorhin, was Daniel, glaube ich, auch ansprach, das sind zwei Paar Stiefel. Und auf einmal, ich habe mit einem Freund von mir, sagte mal, den Satz zitiere ich oft, es gibt zwei Sachen, denen kannst du nicht entgehen, das eine ist die Familie, das andere ist der Tod. So, das da ist aber was dran. Ja, weil dieser Druck, den du auch, und Daniel hat das ja vorhin schon, fand ich sehr gut angesprochen, den man selber mitkriegt als Kind. Ja, ob es die Prägung ist, das, was du tust, ist eigentlich nicht gut genug. Ja, da muss schon noch mehr kommen. Den hat man manchmal selbst dann auch in dieser Pflege mit drin. Wo du einfach sagst, naja, also, Ja, ich habe das ja selber auch erlebt. Ich lebte in Hof. Meine Mutter war in Coburg. Dreimal die Woche hin und her fahren, nebenbei das volle Geschäft noch durchziehen. Da war auch etliches im Umbruch. Du musst dir irgendwann auf die Schuhe stehen, du bist nicht Superman. Das geht nicht. Ja, deswegen habe ich gesagt, ist es, glaube ich, auch solche Gesprächsrunden gerade so wichtig, weil ich sage, jeder, der mal in solchen Situationen, ich nenne es immer Demut, gelernt hat, weiß auch mit dem Problem des anderen umzugehen.
Und Was eben auch heute, was ich jetzt auch noch gerne ergänzen möchte, ist so, früher war das durchaus ein Thema, was hauptsächlich für Frauen wichtig war. Ja, also die Frauen haben sich meistens um die Angehörigen gekümmert und selbst um die Schwiegereltern und so weiter haben immer die Frauen gemacht. Das hat sich aber auch durchaus gewandelt. Ja, also es ist eh auch so, die Pflege zum Beispiel ist kein reiner Frauenberuf mehr. Und viele Männer wählen diesen Beruf auch aus voller Absicht heraus. Und deswegen ist das auch ein Thema, was wirklich alle irgendwo beschäftigt. Und irgendwann im Leben kommt dieser Moment, wo man damit in Berührung kommt. Irgendwie. Schwiegereltern, Eltern und so weiter. Und das ist eben so sicher, so wie du gerade sagst, Ralf, Familie und Tod, es ist einfach unweigerlich. Es wird passieren, es ist einfach so. Und in irgendeiner Form muss man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und im Endeffekt muss man dann aber ja auch sagen, dass wenn es so ist, dass die Kinder sich mit dem Älterwerden der Eltern beschäftigen können, ist ja auch irgendwo was richtig gelaufen. Ja? Also so rum ist es ja doch irgendwo besser. Es ist natürlich, wenn du deinen Mann, deine Frau pflegen musst, ist das nochmal eine andere Nummer und erst recht, wenn man seine Kinder oder eins seiner Kinder pflegen muss, weil es nicht gesund ist. Ja, das sind ja auch nochmal Themen, da könnten wir jetzt nochmal eine Stunde drüber sprechen und länger. Vielleicht ist das ja auch ein Thema mal für zukünftige Podcasts, weil das ja auch in meinem Buch darum geht. Es geht nicht nur um das Kind-Eltern-Verhältnis, sondern eben auch um diese anderen Dinge. Und ich habe natürlich was vorbereitet zum Vorlesen. Ich habe zwei Sachen, damit wir die Uhr auch ein bisschen im Auge behalten. Ich bin
Ich wollte
einmal,
es gerade sagen.
genau, ich habe mich so ein bisschen auf dieses Thema an sich, dieses also Helfersyndrom. Das habe ich tatsächlich in meinem Buch immer nur mal so am Rande thematisiert. Da habe ich kein Kapitel zugeschrieben. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, vielleicht sich das Buch mal anzuschauen, ohne dass ich es jetzt schon gelesen habe, Die hilflosen Helfer. Aber es wird wahrscheinlich, es ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Buch, habe ich festgestellt. Und ich habe in meinem Buch aber mich mit zwei auch sehr wichtigen Themen, einmal ganz am Anfang und einmal ganz am Ende des Buches beschäftigt. Einmal ist das der Perfektionismus. Der Perfektionismus den habe ich enttarnt als einen sehr starken Stressor. Das heißt also ein Faktor, der unweigerlich zum Stress führt. So ein Perfektionismus, den wir oftmals, also ich habe letztens den Spruch gehört, Perfektionismus ist die Angst vor Fehlern. Also man ist perfektionistisch aus Angst vor Fehlern. Das finde ich einen ganz interessanten Gedankenpunkt. Und ich habe mich am Ende meines Buches mit dem Thema Anerkennung bekommen immer die anderen beschäftigt. Und auch das ist etwas, was ich immer wieder wahrnehme. Und wenn ihr einverstanden seid, würde ich daraus ein paar Zeilen nur vorlesen und damit den heutigen Podcast dann abrunden und beenden. Natürlich, du, Ralf, hast dann das Schlusswort. Anerkennung bekommen immer die anderen. Kürzlich führte ich ein interessantes Gespräch mit einer Angehörigen, die ihre beiden älteren Schwestern seit längerer Zeit versorgt und pflegt. Sie erzählte mir von ihrem Alltag. Dabei erwähnte sie auch, dass ihre beiden Schwestern gar nicht wirklich wahrnehmen, welche Mühe sie sich machte. An dem Tag am späten Nachmittag, als wir dieses Gespräch führten, hatte sie bereits mehrere Termine für eine der beiden Schwestern wahrgenommen. Sie war eigentlich den ganzen Tag über nur für sie unterwegs gewesen, beim Sanitätshaus, dann beim Arzt, um ein Rezept zu bekommen, in der Apotheke, um das Rezept dann einzulösen und so weiter. Als wir uns verabschiedeten, sagte sie mir wehmütig: Wissen Sie, da hat meine Schwester einen Pflegedienst und was meinen Sie, wie sie über diesen spricht? Sie sagt oft, die sind ja so nett, so freundlich, wie geschickt die arbeiten und für ein Schwätzchen haben sie auch immer Zeit. Etwas verbittert stellte ich fest, die werden für 15 Minuten Arbeit am Tag gelobt. Ich hingegen bin oft stundenlang bei ihr oder für sie unterwegs. Ein solches Lob hat sie von ihrer Schwester noch nie bekommen. Es scheint fast selbstverständlich, dass sie all das erledigt und wird scheinbar gar nicht wertgeschätzt. Warum ist das so und kann man das ändern? Jetzt kommt ein kleiner Sprung. Und am Ende dieses Kapitels habe ich so ein paar Ideen und Anregungen gegeben. Und eine davon ist, erwarten Sie generell kein Lob, denn sonst verlieren Sie möglicherweise schnell die Lust und sind niedergeschlagen. Sie selbst wissen ganz alleine, welche Opfer Sie bringen. Entweder machen Sie es gerne, dann macht es Ihnen auch wenig aus, keinen Lohn oder eben kein Lob zu erhalten. Merken Sie, dass Sie das zunehmend stört oder aufregt, dann müssen Sie vielleicht einfach weniger tun. Daran wird Ihr pflegender Angehöriger schnell merken, wie wichtig Ihre Hilfe ist. Wir Menschen wissen meist erst dann etwas zu schätzen, wenn wir es schon beinahe verloren haben. Fallen Sie beispielsweise krankheitsbedingt eine Zeit lang aus, wird sehr schnell auffallen, wie wertvoll Sie sind. Als letzten Versuch, Sie milde zu stimmen, möchte ich erwähnen, dass viele zu Pflegende in Vier-Augen-Gesprächen zu mir gesagt haben, wie dankbar sie für die helfenden Hände und die Zuneigung sind und dass es ihnen teilweise unangenehm sei, liebende Menschen dermaßen in Anspruch nehmen zu müssen. Sie schaffen es nur nicht so einfach, es einmal direkt auszusprechen. Ich rate Ihnen immer dazu und mache Ihnen klar, was ein kleines und ehrlich gemeintes Lob sowie Dankbarkeit bewirken können. Also wir sehen, das sind alles Dinge, die wir alle irgendwie in irgendeiner Form schon mal erlebt haben. Ob in der Pflege, Betreuung und Verantwortung für Familienmitglieder oder ob das vielleicht auch innerhalb einer Beziehung oder Ehe, Partnerschaft der Fall ist. Völlig egal. Aber als Rat immer von mir, Erwartungen schaffen oft Enttäuschungen. Und deswegen nicht erwarten, sondern einfach hinschauen. Und wenn ich merke, dass mich etwas sehr triggert und runterzieht, dann ist irgendwie der Weg nicht der richtige, sondern dann weiß ich, ich muss irgendwann eine Entscheidung treffen, um mich davon zu lösen, um das anders zu machen.
Lieber Daniel, lieber Anwalt, vielen, vielen Dank. Daniel, noch eine Frage an dich. Du hast vorhin angedeutet, du hättest schon eine Überlegung, was wir beim nächsten Mal machen.
Ja.
Sprich's doch einfach mal aus.
Also, ich würde ganz gerne das Thema Perfektionismus mit in den nächsten Podcast nehmen. Und was immer ein spannendes Thema ist, wie gehe ich damit um, wenn mein Angehöriger nicht mehr Auto fahren sollte? Und wie bringe ich dem das oder ihr das bei? Was kann ich machen?
Dann habe ich noch eine. Hast du zufälligerweise deinen Kalender in deiner Nähe?
Ich kann einen Bildschirm öffnen, ja, genau, das habe ich. Ja.
Wie wäre der 27. Mai, 11 Uhr? Geht der bei dir?
27. Mai, das ist ein Montag, ne?
Ja.
Um 11 Uhr, ja.
Dann ist es beschlossen und verkündet. Da hören und sehen wir uns wieder.
27.05. 11 Uhr, ich schreibe mir das schnell auf, damit ich wieder den Bildschirm wechseln kann.
Ja,
Zack.
das sollten Sie auch tun. Dasselbe, was Daniel tat, würde ich Ihnen auch raten. Schreiben Sie es einfach auf, wir würden uns freuen. Für mich war es wieder, würde Markus sagen, ein sehr lehrreiches Gespräch. Nein, es ist wirklich, es ist immer schön, sich darüber austauschen zu können, denn es ist ein fürwahr schwieriges Thema, was man eigentlich auch titeln müsste, denn keiner gewinnt allein.
So ist es.
Und das lassen Sie uns einfach mal als Schlusswort. Ich freue mich auf euch wieder demnächst. Und Daniel, ich melde mich bei dir demnächst nochmal telefonisch. Wir sprechen das einfach nochmal drüber. Ich wünsche einen wunderschönen Tag, genießt das Wetter und bleibt uns gewogen.